Wir haben ja 3 Millionen Menschen, junge Menschen, ohne Berufsabschluss in Deutschland bei einem eklatanten Fachkräftemangel. Und das heißt, wir müssen überlegen, ob wir Formate finden, dass uns die Jugendlichen nicht nach der Schule verloren gehen. Wir wissen eben aus der Forschung, wenn Menschen sich nicht explizit und intensiv mit diesen Fragen beschäftigen, dann ist das wirklich so ein Hineinstolpern in die berufliche Zukunft.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Wie geht es eigentlich nach der Schule weiter? Genau das wissen viele Jugendliche erstmal nicht so genau. Manche wollen lieber direkt Geld verdienen, statt sofort eine Ausbildung zu beginnen. Und ein Drittel fühlt sich nicht wirklich gut informiert, wenn es um ihre beruflichen Möglichkeiten geht. Das zumindest zeigt eine aktuelle Befragung der Bertelsmann Stiftung. Wie also sieht gute berufliche Orientierung in der Schule aus? Und vor allem, wie motiviert man junge Menschen, sich überhaupt mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen? Darüber spreche ich heute mit Professor Katja Driesl-Lange. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung an der Universität in Münster. Herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft, liebe Katja.
Dankeschön, lieber Max.
Wie war das eigentlich in deiner Schulzeit? Hast du während der Schulzeit schon gewusst, was du beruflich einmal machen möchtest?
Ja, als Kind hat man natürlich so Träume. Ja, also ich wurde mal gefragt, was ich mit 7 Jahren werden wollte. Da wollte ich Sängerin werden oder Lehrerin. Ich bin dann weder das eine noch das andere geworden. Und was dann letztendlich sich für einen Weg ergibt, hängt ja auch von Umweltbedingungen ab, von Zufällen. Und ich bin mit meiner Berufswahl in der Jugend direkt in die Zeit des Mauerfalls gekommen und konnte da nochmal alle Karten neu mischen. Und dieses politische Ereignis hat natürlich auch einen Einfluss auf meine berufliche Entscheidung gehabt.
Jetzt hast du den Zufall schon angesprochen. Ich glaube, in ganz vielen Berufskarrieren, wenn man sie nach einer Zeit lang anschaut, passiert das immer wieder. Mein beruflicher Werdegang war irgendwie vorhergezeichnet. Mein Vater hatte eine Anwaltskanzlei und das war immer sein Wunsch, dass ich einmal in seine Fußstapfen trete. Habe dann tatsächlich auch Jura studiert, bin dann aber während dem Jurastudium recht schnell draufgekommen, dass so ein klassischer juristischer Beruf wie Notar, Richter oder Anwalt dann doch nicht das Richtige für mich ist. Und jetzt bin ich Geschäftsführer in einem Bildungsverlag, eigentlich was ganz anderes. Das hätte ich wahrscheinlich mit 13, 14 nicht gesagt. Das heißt, natürlich sind Lebenswege dann oft anders, als man sie planen kann und planen soll. Trotzdem glaube ich wichtig, dass sich junge Menschen auch mit ihrer Zukunft und auch mit ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen. Bevor wir da ins Thema einsteigen, wenn du heute auf dein Berufsleben schaust, wie triffst du berufliche Entscheidungen, wichtige berufliche Entscheidungen? Würdest du sagen, eher aus dem Bauch heraus oder gehst du da eher analytisch ran?
Naja, aus dem Bauch heraus, was bedeutet das? Der Bauch ist vielleicht eine Übersetzung unserer Werte, also Dinge, die uns wichtig sind, die uns leiten. Und das ist uns häufig nicht so ganz bewusst. Und dann sagen wir gerne, das haben wir aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, aber im Prinzip steckt da auch was anderes dahinter. Und man entscheidet ja manchmal Dinge, auch wenn man sie im Kopf durchgeplant hat, dann doch ein bisschen anders, weil man das Gefühl hat, es ist stimmiger. Und das hat ja auch was eben mit Emotionen und Werten zu tun. Also wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus beidem. Und gerade weil Werte so wichtig sind, sollte man auch beidem entsprechend Raum geben.
Und wenn du dann mal Rat brauchst, wen fragst du dann um Rat, wenn du einen Blick von außen brauchst oder wenn du eine zweite Person brauchst, mit der du dich austauscht über wichtige Entscheidungen?
Dann spreche ich mit Kolleginnen und Freundinnen, alle, die mich gut kennen. Ne? Die sind dann wichtig und ja, die auch ein gewisses Maß an Expertise haben und vielleicht auch schon vor ähnlichen Situationen oder ganz bestimmt schon vor ähnlichen Situationen gestanden haben.
Jetzt haben wir ein bisschen über Berufsleben und wichtige Entscheidungen gesprochen. Jetzt wollen wir zurückkommen zur beruflichen Orientierung. Wir sehen heute, dass es durchaus mehr Wege, vielleicht auch mehr Umwege und mehr Möglichkeiten und Chancen gibt als früher. Ist diese Entscheidung, wie man sich beruflich orientieren möchte, heute überhaupt noch so wichtig, wie sie früher mal war? Und was hat sich da in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht verändert?
Also Planung ist nach wie vor wichtig. Ja, auch wenn viele Menschen vor allen Dingen aufgrund ihres höherwertigen Bildungsabschlusses mehr Optionen haben. Also gerade deshalb, ja, ist es wichtig zu planen. Jetzt könnte man dagegen halten, ja, aber wir haben eine ungeheure Dynamik und die Dinge verändern sich deshalb so schnell und deshalb lohnt sich Planung nicht. Aber Planung ist eben auch immer eine Übersetzung dessen, was mir wichtig ist. Und in der Planung gewinne ich Klarheit. Und wenn ich keine Klarheit habe, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingehen soll. Also wir müssen planen und uns gleichzeitig dabei auch ein gewisses Maß an Offenheit sichern, um eben dem Zufall, über den wir gerade gesprochen haben, auch eine gewisse Chance zu geben. Also eine neue Option. Und das heißt aber nicht, dass ich wie das Blättchen im Wind, ja, der Spielball von Zufällen bin, sondern dass ich Chancen wahrnehme und bewerte. Und das gelingt sehr viel besser vor einer Planung, in der ich mich eben selbst vergewissert habe.
Jetzt hast du gesagt, Planung ist wichtig, es ist Klarheit wichtig, aber es ist auch Offenheit wichtig, dass man vielleicht die ein oder andere Chance, die sich ergibt, nicht liegen lässt. Was hast du für einen Eindruck, die Vielzahl an Möglichkeiten, die heute junge Menschen, Schülerinnen und Schüler haben, führt das bei jungen Menschen eher zu Überforderung oder ist das ein Freiheitsgefühl?
Ja, das ist in der Tat so, dass es eher zu Überforderung führt, weil man als junger Mensch ja noch weniger als Personen, die etwas im Alter vorangeschritten sind, einen Überblick hat und auch eine gewisse Zuversicht, ja, dass Dinge eben auch an ihren Platz fallen können. Und es ist dann immer verbunden auch mit der Angst, wenn ich mich jetzt für eine Perspektive entscheide, oh, dann gehen alle anderen Türen zu, und zwar für immer. Dass das nicht so ist, das wissen wir als Erwachsene. Aber für junge Menschen ist das ganz schwer auszuhalten. Ja, dieses Bekenntnis zu einer Option von so vielen. Und das ist im Übrigen eines der grundlegenden Probleme, die wir auch untermauert durch Jugendstudien wirklich sehen, dass dieses Hinauszögern der Entscheidung, weil es so viele Optionen gibt, dazu führt, dass man sich am Ende gar nicht entscheidet und dann irgendwo in den Schleifen zwischen den Institutionen verloren geht. Und das führt dann dazu, dass Laufbahnentwicklung nicht erfolgreich ist, ja, weil man den Zugang nicht findet. Und deshalb ist es so wichtig, dass die jungen Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen, die Entscheidung ist jetzt für mich stimmig. Ich setze sie um. Ich kann eine Entscheidung irgendwann auch wieder revidieren oder dem Ganzen eine neue Richtung geben. Aber ich muss diesen Schritt einfach wagen.
Weil das so wichtig ist, wenn wir von beruflicher Orientierung sprechen, was ist damit eigentlich genau gemeint und was bedeutet in dem Zusammenhang Berufswahlkompetenz?
Berufliche Orientierung ist ein schwieriger Begriff, ja, weil damit gemeint sein kann, es geht um das Individuum, das sich orientiert, ja, also die Berufsorientierung aus individueller Perspektive. Oder es kann aber auch gemeint sein, ein pädagogisches Angebot, was jungen Menschen hilft, in ihrem Berufswahlprozess voranzukommen. Ich sage meinen Studierenden immer, versuchen Sie doch eher, wenn Sie über das Individuum sprechen, den Begriff der beruflichen Entwicklung zu nutzen. Und wenn Sie über pädagogische Angebote sprechen, dann nutzen Sie den Begriff, den die KMK ja auch 2017 veröffentlicht hat, der beruflichen Orientierung. Und darunter subsumieren wir alle Angebote, egal ob sie jetzt der Berufs- oder genuinen Studienorientierung dienen. Ich verwende also den Begriff berufliche Orientierung immer aus dieser institutionellen Perspektive, also das, was eben pädagogische Angebote umfasst. Wenn wir von beruflicher Entwicklung sprechen und der Förderung durch Berufsorientierung, ist das Ziel Berufswahlkompetenz. Und Berufswahlkompetenz ist ein Begriff, der mehrdimensional ist, das heißt Berufswahlkompetenz umfasst spezifisches Wissen über sich selbst und die Welt der Berufe. Er umfasst aber auch spezifische Einstellungen, Haltungen, die wichtig sind, um den Berufswahlprozess zu meistern, also so etwas wie Offenheit, Eigenverantwortung, Zuversicht. Und er umfasst eine aktionale Dimension, also die Handlung, die notwendig ist, zum Beispiel Exploration, also die Erkundung der eigenen Person, aber eben auch der beruflichen Möglichkeiten, um natürlich Wissen zu generieren, auch Zuversicht zu gewinnen. Und alle diese Dimensionen, die es legitimieren, dass wir über Kompetenz sprechen, müssen durch Angebote der beruflichen Orientierung angeregt werden.
Jetzt hast du ja vorher schon diese pädagogischen Angebote angesprochen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann ein Berufsinformationszentrum besuchen, man kann Schulpraktika machen, es gibt Berufswahl-Apps, es gibt Job-Speed-Dating und alles Mögliche. Welche dieser Formate helfen Jugendlichen tatsächlich dabei, ihre Stärken und Interessen zu erkennen und welche machen vielleicht keinen Sinn mehr?
Wenn wir uns vor Augen führen, wie umfangreich dieses Konzept der Berufswahlkompetenz ist mit seinen Facetten, die angeregt werden müssen, wird schnell klar, dass wir vielfältige Angebote zur beruflichen Orientierung brauchen. Wenn es um die Frage geht, welche Angebote nun besonders hilfreich sind, kann man sich an den Erkenntnissen aus den OECD-Meta-Analysen anlehnen und daraus entnehmen, dass Jugendliche Angebote brauchen im Sinne eines Exploring the Future, also eines Erkennens von beruflichen Perspektiven. Das kann man zum Beispiel mit Angeboten wie Messen unterstützen. Dann brauchen sie zum Zweiten Angebote eines Experiencing the Future, also das wirkliche Erfahren von Arbeits- und Berufswelt, zum Beispiel durch Praktika. Und sie brauchen Angebote im Sinne eines Drittens, thinking about the future. Und das bedeutet, dass sie Möglichkeiten haben müssen, über ihre Erfahrungen zu reflektieren, dass sie eben auch Fragen stellen können. Und da wird sehr schnell deutlich, dass das Gespräch eine besondere Rolle in der beruflichen Orientierung spielt und dass wir alle Angebote, die wir bereitstellen, auch immer mit Gesprächen flankieren sollten. Wir tun ja sehr viel in der beruflichen Orientierung im Sinne von, wir bieten ganz viele Maßnahmen an und Instrumente, Interventionen, die aber von den Jugendlichen nicht in ihren Ergebnissen immer eingeordnet werden. Und so ist es eine Aneinanderreihung von, ja, im besten Falle Erfahrungen, die aber nicht miteinander verzahnt werden und die dann eben die persönlichen Anliegen nicht eingebracht werden können. Und da wissen wir, dass wir stark verpuffende Effekte haben. Und das Gespräch ist eben darüber hinaus eine zentrale Möglichkeit, um Angebote der beruflichen Orientierung zu individualisieren. Und das ist sozusagen die Grundanforderung an alles, was wir tun, der beruflichen Orientierung. Es muss an den Bedarfen der Jugendlichen ansetzen, weil sonst gar keine Wirkung nachzuvollziehen ist.
Du hast gesagt, das muss sich an den Bedarfen der jungen Menschen anlehnen. Wann soll die Berufsorientierung in der Schule überhaupt beginnen und welche Rolle spielt dabei auch die Schulform?
Aus berufswahltheoretischer Sicht sollte berufliche Orientierung nicht erst in der Sekundarstufe 1 beginnen, sondern schon viel früher, weil wir wissen, dass Berufswahl ein lebenslanger Prozess ist und lebenslang beginnt in der Kindheit. Wir wissen, dass in der Kindheit berufliche Vorstellungen geprägt werden und dass diese Vorstellungen entscheidend sind für berufliche Entwicklungsverläufe in der Jugend und dann auch im späteren Erwachsenenalter. Das heißt, wir würden besser daran tun, wenn wir tatsächlich Angebote in der Grundschule setzen würden. Das tun andere Länder auch, Belgien zum Beispiel oder Österreich, die jüngst einen neuen Lehrplan veröffentlicht haben, weil sie sagen, dass wir auch die kindliche Neugier, neben der Entwicklung, die in der Zeit vonstatten geht, nutzen wollen, um ihnen auch die Schönheit der Arbeits- und Berufswelt zu zeigen und das nicht zu einem späteren Zeitpunkt wie ein Fremdkörper dann in die Schule hineingesetzt wird, sondern dass das eine Bildungsaufgabe ist, die von Anfang an auch tatsächlich ausgestaltet wird. Ja, und wir wissen aus der empirischen Forschung, dass frühzeitige Interventionen eben dazu führen, dass Kinder ihre beruflichen Entwicklungsaufgaben, die eben in der Kindheit schon gesetzt sind, besser bewältigen und dann Übergänge im Jugendalter auch besser gelingen. Und Kinder, haben eben auch eine natürliche Neugier, sich mit ihrer unmittelbaren Umwelt, zu der ja Berufe und Arbeitswelt auch tatsächlich zählen, auseinanderzusetzen. Ja, das sind die ersten Rollen, in die sie schlüpfen. Denken wir mal an den Kaufmannsladen zum Beispiel oder an den Arztkoffer, der dann als Accessoire für eine Berufsrolle genutzt wird. und sich so in unterschiedlichen Rollen und Fantasien auch erleben und viel über sich lernen. Und das sind Entwicklungen, die wir viel zu wenig beachten. Und wenn wir in die Grundschule schauen, dann sehen wir in einigen Bundesländern eine Verknüpfung, ja, mit dem Sachunterricht beispielsweise, aber die ist nicht explizit. Und jetzt gibt es ja immer wieder Personen, die sagen, ja, und sollen wir denn jetzt im Kindergarten die Kinder schon fragen, was hast du dir denn überlegt, was willst du später beruflich mal machen? Ja, darum geht es gar nicht. Ja, es geht eben wirklich darum, eine Wahrnehmung, eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Rollen zu ermöglichen und ja, dieses kleine Feuer auch warm zu halten und eben nicht dann erst in der Adoleszenz, wenn viele andere Entwicklungsaufgaben anstehen, da auch dann ja mit, ich sage jetzt mal salopp, geballter Kraft dieses Thema den Jugendlichen mit auf den Weg zu geben und dann vielleicht eben auch in der Reaktion eine Überforderung sehen. Also ich würde den Prozess sehr viel stärker entzerren und altersgerecht dann auch entsprechende Lernangebote bereitstellen, die Freude machen und an der Lebenswelt ansetzen.
Es hat so was total Spannendes angesprochen und wenn ich so drüber nachdenke, wenn man Kinder beim Spielen zuschaut, dann spiegeln sich ja tatsächlich da immer wieder auch Berufsbilder wieder in dem, was sie spielen. Und so wie das vielfach bei Kindern ist ja die Neugierde extrem ausgeprägt. Die fragen sehr viel. Auch wenn Kinder beginnen, in die Schule zu gehen, hat man das Gefühl, am ersten Schultag ist die Motivation eigentlich so hoch wie an keinem weiteren Schultag mehr in ihrem weiteren Schulleben, weil Kinder intrinsisch motiviert sind, diesen Schritt zu machen, lesen zu lernen, schreiben zu lernen, um ein Stück weit unabhängiger zu werden von Erwachsenen. Und diese Neugierde ist wahrscheinlich auch sehr ausgeprägt bei jüngeren Kindern, was Berufe betrifft, was das weitere Leben betrifft. Die sprechen auch immer wieder darüber, was sie gerne werden wollen. Flacht vielleicht dann irgendwann ab. Wie schafft man es? Du hast ja, ich habe gelesen, auch immer wieder gesagt, dass Motivation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der oft vernachlässigt wird. Wie schafft man es, diese Neugierde aufrechtzuerhalten, diese Motivation bei jungen Menschen zu entfachen, sich nämlich proaktiv auch mit der Zukunft und vor allem auch ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen?
Ja, das schafft man natürlich, indem man ja auch Aufgaben bereitstellt, an denen Heranwachsende, also Kinder und Jugendliche, wachsen können, die für sie bewältigbar sind, mit denen sie Selbstwirksamkeit gewinnen. Und Selbstwirksamkeit führt dann dazu, dass ich überzeugt bin, dass ich gestalten kann, dass ich eben nicht quasi meinem Schicksal ausgeliefert bin, sondern dass ich etwas tun kann und auch meine eigenen Wünsche und Interessen und Ziele einzubringen. Dafür muss natürlich klar sein, dass ich A, einen Gestaltungsspielraum habe, ja, und dass ich diesen nutzen kann. Und da müssen eben vor diesem Hintergrund immer wieder Lerngelegenheiten geschaffen werden und die müssen ja nicht nur formell, also schulisch angelegt sein, sondern die können ja auch nonformal oder informell auf den Weg gebracht werden, den Kindern eben genau diese Möglichkeiten geben. Und da ist es wirklich wichtig, mit den Kindern auch zu sprechen und zu erfahren, was treibt sie eigentlich an, ja, was freut sie, was macht ihnen Sorgen und zu überlegen, wie können wir eben solche Fragen auch mit allen Bereichen in ihrer Lebenswelt verknüpfen. Ja, das ist ja nicht nur eine Frage der beruflichen Orientierung oder Förderung von beruflicher Entwicklung, sondern das tangiert ja viele andere Bereiche. Aber im Grunde geht es ja darum, junge Menschen zu befähigen, an der Welt teilzuhaben. Und dafür muss ich eben ihnen selbst die Kraft vermitteln, könnte man sagen, ja, dass sie das tun können. Ja, das ist etwas, was man erfahren und lernen muss. Und das schafft man eben durch Aufgabenformate, die angemessen sind. Das heißt, es gibt eben keine Überforderung oder auch eine Unterforderung. Am Ende steht ein Ergebnis, auf das man stolz ist. Ja, und dieses Kompetenzerleben führt zu Selbstwirksamkeit und damit eben auch zu einem Zutrauen und natürlich dann so eine Offenheit. Ne? Du fragst ja, wie erhalte ich das aufrecht? Also es führt zu einer Offenheit und zu einer Neugier.
Apropos Lerngelegenheiten, was würdest du sagen, woran erkennt man eine Schule, die Berufsorientierung wirklich gut macht? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis von ein paar Schulen, die etwas Besonderes machen und wo du den Eindruck hast, die kriegen das richtig gut hin?
Es ist vielleicht gar nicht das Besondere. Wir sagen immer, man sieht in den Schulen so ein BO-Klima. Ja? Also man nimmt wahr, berufliche Orientierung spielt eine Rolle. Und das ist jetzt nicht nur eine Sichtbarkeit im Schulhaus, sondern das ist vor allen Dingen etwas, was sich über die wahrgenommene Unterstützung durch Lehrpersonen vermittelt. Wir sehen, dass Jugendliche an Schulen in ihrem Berufswahlprozess besonders dann gut vorankommen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lehrpersonen unterstützen sie. Und das heißt nicht, dass diese Lehrpersonen besonders viele Veranstaltungen organisieren und mehr Angebote und besondere Angebote machen als alle anderen, sondern es ist dieses Interesse an den jungen Menschen, die Frage, wie geht's mit dir weiter nach der Schule, die Rückmeldung, was sehe ich, was du gut kannst, ja, was traue ich dir zu. Ein Interesse an dieser Thematik, das nehmen die Jugendlichen wahr und wenn sie das wahrnehmen, führt es dazu, dass sie sich in ihrem Berufswahlprozess stärker engagieren und auch mit größerem Interesse in Angebote der beruflichen Orientierung selbst hineingehen und mit einem größeren Interesse davon natürlich auch stärker profitieren. Ja, und ich finde, das ist ein Ergebnis, was jetzt nicht so unbedingt entlang deiner Frage aus der Beobachtung der Praxis resultiert, sondern das ist eine empirische Tatsache. Und die gebe ich immer sehr gern an die Lehrerinnen und Lehrer weiter, weil sie sind so wichtig. Sie glauben manchmal, sie sind gar nicht wichtig, nur die Eltern wären wichtig. Aber sie sind ja sehr nah dran an den Kindern, ja, und ihr
aber damit
Interesse
ganz kurz
daran,
einhaken,
ja.
Nämlich, wie können Lehrkräfte gut unterstützen? Jetzt ist es so, dass der Beruf der Lehrkraft ja eine ziemlich geradlinige Berufslaufbahn vielfach ist. Die machen die Ausbildung nach der Schule und sind dann in vielen Fällen ihr ganzes Berufsleben lang an der Schule. Und das sind trotz aller Herausforderungen, die es gibt, dann doch relativ stabile Arbeitsverhältnisse. Während die Welt außerhalb der Schule natürlich sehr dynamisch ist und wir quasi im Tagestakt irgendwelche neuen Berufsbilder haben, die neu entstehen und wir junge Menschen auf eine volatile Zukunft vorbereiten, auf Berufe vorbereiten, die wir heute noch gar nicht kennen. Das heißt, da gibt es natürlich eine andere Situation. Ich habe mal gelesen, junge Menschen heutzutage müssen sich bis zu 10-mal in ihrem Leben neu erfinden, nämlich beruflich, weil vielleicht das Berufsbild, das sie ein paar Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, es vielleicht ein paar Jahre später gar nicht mehr gibt. Wir reden viel über KI, wir reden darüber, wie KI Berufe verändert, Berufe grundlegend verändert und überhaupt neue entstehen lässt und alte verschwinden lässt. Das heißt, wie können wir Lehrpersonen gut unterstützen, auch diese Dynamik gut vermitteln zu können?
Ich dachte schon, deine Frage läuft darauf hinaus, dass Lehrpersonen eigentlich gar nicht die richtigen Personen wären im Übergang, weil sie so eine geradlinige Biografie haben. Aber das würde ja bedeuten, dass wir einzig durch Vorbilder lernen im Kontext der Berufswahl. Das ist ja nicht der Fall. Lehrpersonen haben vor allen Dingen eine moderierende Funktion. Sie sind keine Berufsberaterin und Berufsberater, ja. Sie wissen genauso wenig, wie die Welt in 5 Jahren aussieht, aufgrund des technologischen Wandels, wie alle anderen auch, ja. Und das wäre ja auch eine Erwartung, die man an sie gar nicht herantragen könnte. Was sie aber tun können, ist eben genau diese Moderationsfunktion zu erfüllen, junge Menschen immer wieder darauf anzusprechen, mit Neugier sich den Möglichkeiten, ja, zuzuwenden, sie darauf hinzuweisen, was sie tun könnten, um ihrem Berufswahlprozess voranzukommen. Sie können sie unterstützen, ja, auch wenn es mal schwer ist, an der Sache dran zu bleiben. Und sie können ihnen eben auch wichtige Hinweise geben, wer sie bei konkreten Fragen unterstützen kann. Ja, also das genau ist eben diese moderierende Funktion. Und die können sie eben übernehmen, weil sie natürlich pädagogisch gebildet sind, ja, und in der Lage sind, Entwicklungs- und Lernprozesse zu moderieren und weil sie die jungen Leute auch so gut kennen. Ja, das ist ja keine Beratungsperson, die ich 2-mal in meinem Leben sehe und da meine Interessen und Wünsche preisgebe, sondern das ist ja eine Person, die mich auch schon länger kennt, ja, und mir Rückmeldung geben kann und mit der ich ins Gespräch gehe. Und dort auch vielleicht darlegen kann, ja, vielleicht auch durch gezielte Nachfragen, was ich mir für meine Zukunft wünsche, ja, wohin die Reise geht und wo ich auch einen Platz habe, um ja, Sorgen in Bezug auf die Ungewissheit, die du ja auch angesprochen hast, loszuwerden. Also auch das gehört für mich ja, zu einer Moderationsfunktion dazu, eben mit dieser Ungewissheit umzugehen. Und das müssen alle Menschen, ja, aufgrund dieser rasanten Dynamik. Und genau deshalb, ja, komme ich jetzt zurück auf den Begriff der Berufswahlkompetenz. Ja, das heißt ja, dass ich immer wieder in Situationen mich befinde, in denen ich mich neu orientieren und entscheiden muss, ja, und in der Lage sein muss, entsprechende Informationen zu erlangen und entsprechend einzuordnen. Und deshalb ist die Schule so wichtig, eben genau diese Kompetenz anzulegen und dann auch den Jugendlichen zu zeigen, wie wichtig das ist, eben diese Kompetenz zu besitzen. Ja, und die zeigt sich ja nicht erst in ja, der Vorbereitung der Zeit nach der Schule, sondern die zeigt sich ja zum Beispiel schon bei der Wahl des Praktikumsplatzes.
Jetzt habe ich gelesen, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen heute KI nutzt für die Ausbildungssuche. Und ich habe auch gesehen, dass die Agentur für Arbeit Kurse anbietet, wie man einen persönlichen KI-Assistenten erstellt, der bei der beruflichen Orientierung und im Bewerbungsprozess hilft. Was würdest du sagen, welche digitalen Tools gibt es, die Lehrkräfte geschickt einsetzen können, um bei der Berufsorientierung zu unterstützen?
Also wir haben sehr viele digitale Tools zur beruflichen Orientierung. Es gab auch vor 3 Jahren einen Wettbewerb, in dem die besten im Sinne pädagogisch besten Anwendungen auch prämiert wurden. Ich glaube, dass wir eher lernen müssen, mit der Fülle der Anwendung gut umzugehen, dass wir diesem Paradigma Didaktik vor Technik wirklich Raum geben müssen. Das heißt, nicht ein Mehr an neuen digitalen Anwendungen wird zu einer besseren beruflichen Orientierung finden, sondern der Einsatz dieser digitalen Werkzeuge muss zielgerichtet erfolgen. Ich hatte ja vorhin gesagt, alles, was wir tun, unterliegt dem Grundsatz der Individualisierung. Und da haben wir natürlich mit den digitalen Angeboten ein gutes Werkzeug, ja, um eben individuelle Lernprozesse zu unterstützen.
Ich habe jetzt eine aktuelle Bertelsmann-Stiftungsbefragung gelesen, die sagt, dass viele Schülerinnen und Schüler sich nicht gut informiert fühlen und viele auch erstmal darauf verzichten, eine Ausbildung zu machen und erstmal Geld verdienen wollen und sich dabei überlegen, was sie denn beruflich einmal machen wollen. Was sagst du zu diesen Ergebnissen?
Ja, da kann ich sagen, das ist der Beweis dafür, dass viel hilft, viel nicht gilt. Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr Angebote auch in die Schulen herangetragen und jetzt mit den eben besprochenen digitalen Tools, ja, erhöht sich ja sozusagen nochmal die Bandbreite an Möglichkeiten, sich zu informieren. Das gelingt uns aber nicht gut, dass diese Informationssuche zur richtigen Zeit zu dem Ergebnis führt, dass ich tatsächlich diese vielbeschworene Anschlussorientierung habe. Also nicht nur auf meinen Schulabschluss gucke und dann sage, okay, dann schaue ich mal, was dann kommt, sondern dass ich rechtzeitig einen Plan entwickelt habe, wie es mit mir nach der Schule weitergeht. Und der Befund, dass gar kein Plan existiert, also nicht mal Work and Travel, der hat mich sehr erschreckt und ist aber vielleicht auch ein Ausdruck oder ein Ergebnis einer krisenhaften Entwicklung, die wir jetzt vorfinden und von der besonders die jungen Menschen betroffen sind. Und wenn wir auf die Jugendlichen schauen, die jetzt die Schule verlassen und auch befragt werden, ist das ja die Generation, die eine Weile keine gute berufliche Orientierung hatte. Und für uns muss, für alle, die sich für berufliche Orientierung und auch für gute Übergänge für Jugendliche stark machen, bedeuten, dass wir überlegen, welche Formate wir finden, um eben diese jungen Menschen, die jetzt quasi zwischen die Institutionen fallen, zu erreichen. Wir haben ja 3 Millionen Menschen, junge Menschen ohne Berufsabschluss in Deutschland bei einem eklatanten Fachkräftemangel. Und das heißt, wir müssen überlegen, ob wir Formate finden, dass uns die Jugendlichen nicht nach der Schule verloren gehen. Wir haben ja die Agentur für Arbeit, aber die macht ja keine aufsuchende Berufsberatung. Ja. Und die Frage ist, welche Strukturen, also zum Beispiel Jugendberufsagenturen, wir mit weiteren niedrigschwelligen Angeboten verbinden können, damit wir die jungen Menschen erreichen. Weil was bedeutet das denn, wenn sie keinen Plan haben? Ja, also vielleicht gelingt es dann in der Zeit, in der man eben dann keine Ausbildung macht oder kein Studium beginnt, zu einer Entscheidung zu kommen. Aber wir wissen eben aus der Forschung, wenn Menschen sich nicht explizit und intensiv mit diesen Fragen beschäftigen, dann ist das wirklich so ein Hineinstolpern in die berufliche Zukunft.
Jetzt hast du gesagt, wir müssen Formate finden und niederschwellige Angebote. Wenn du jetzt ein bisschen über den Tellerrand blickst, über Deutschland hinaus, du hast vorher Belgien, Österreich schon kurz angesprochen, gibt es internationale Beispiele, wo du sagst, die haben richtig gute Wege gefunden, um jungen Menschen vielleicht mehr Orientierung zu geben?
Also mich hat schon vor vielen Jahren dieses angelsächsische Modell beeindruckt, dass man versucht, viele, sag ich jetzt auch mal, unterschiedlich professionell angebundene Angebote, also sei es Berufsberatung oder eben auch eher so berufliche Orientierung, an einem Ort zu versammeln. Ja, dass man die jungen Menschen nicht von A nach B nach C nach D schickt und zwischen den Institutionen gehen sie uns dann verloren, sondern dass man versucht, alle Ressourcen, Aktivitäten zu bündeln und miteinander zu verzahnen. Ja, also das, was wir unter berufliche Orientierung subsumieren, ja, tatsächlich auch an einem Ort stattfindet. Und wir dann in der Schule eben auch Personengruppen haben, die Angebote im Sinne eines Career Learning oder Career Education haben und nicht Lehrpersonen sind. Ja, also was wir tun ist, dass wir viele Anforderungen an die Schule stellen und viele Aufgaben dort zusätzlich wahrgenommen werden, aber sich dadurch nicht unbedingt berufliche Orientierung verbessert. Und das funktioniert in anderen Ländern anders, indem es eben weitere Berufsgruppen gibt, die da aktiv sind und Lehrpersonen dann auch entlasten und die sich dann auf ihr Kerngeschäft auch zurückziehen können, also im positiven Sinne. Also das finde ich ist auch nochmal ja, eine strukturelle Frage, ja, um die wir im Prinzip auch nicht herumkommen. Ja. Und ich habe auch gelernt von anderen Ländern, wie die zum Beispiel mit Fragen der Inklusion umgehen. Ja. Das ist ähnlich. Ja. Also man fragt, was braucht der junge Mensch, was braucht das Kind, die Jugendliche und wer kann beisteuern, damit Entwicklung weiter gut vorangeht. Und das können wir uns doch für die berufliche Orientierung auch denken. Ja, wenn wir sagen, dass die Schule unser Anker ist für berufliche Orientierung, dann können wir doch Strukturen schaffen, wo tatsächlich in multiprofessionellen Teams unter dem Blickwinkel auf die individuelle Entwicklung tatsächlich gearbeitet wird.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Lehrkräfte tun können, was Institutionen tun können. Du hast gerade gesagt, Schule ist der Anker für berufliche Orientierung. Welchen Beitrag können eigentlich Eltern leisten? Was können Eltern tun, um Perspektiven zu eröffnen? Wie können Eltern Kinder unterstützen?
Ja, Eltern sind ja für die Jugendlichen die wichtigsten Partner. Jugendliche wollen kaum etwas gegen den Willen ihrer Eltern tun. Einfach formuliert, sie wollen, dass ihre Eltern gut finden, was sie vorhaben. Und sie wünschen sich Unterstützung. Jetzt darf aber diese Unterstützung von Eltern nicht so verstanden werden, dass die Eltern ihrem Kind mitteilen, was es denn beruflich einmal machen soll. Das wäre eben nicht das, was wir
früher ganz häufig gegeben hat, oder?
Ja, genau. Ja.
Regelmäßig vorgekommen, dass Eltern die Berufsbilder ihrer Kinder vorgezeichnet haben.
Mhm, genau. Aber das ist nicht zielführend. Da gibt es sehr schöne Forschungsarbeiten von Bärbel Kracke und Peter Noack, die gezeigt haben, dass das elterliche Verhalten entscheidend dafür ist, ob Jugendliche weiter an beruflichen Möglichkeiten explorieren oder nicht. Ja, also wenn Eltern sehr steuernd sind, ja, dann sinkt die Exploration. Das heißt, die Jugendlichen hören auf, ja, sich selbst und ihre berufliche Umwelt zu erkunden. Wenn Eltern aber eher moderierend sind und ermuntern, ermutigen, wenn sie auch anbieten, zum Beispiel auf Veranstaltungen zu gehen, aber ihre Kinder dazu nicht zwingen, ja, dann sieht man, dass die Exploration steigt und sie dann auch in ihrem Berufswahlprozess vorankommen. Also kurz gesagt, Eltern sollen ermutigen, ja, sie sollen moderieren, immer wieder nachfragen, Interesse zeigen, ins Gespräch gehen, aber nicht steuern.
Katja, wir haben heute gelernt, dass berufliche Orientierung nichts ist, was man einmal abhaken kann, sondern dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, ein begleitender Prozess ist. Mir hat so gut gefallen, wie du gesagt hast, das besteht aus drei Elementen, nämlich Exploring the Future, Experiencing the Future and Thinking about the Future. Ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen. Danke fürs Dabeisein und danke für deine Impulse und deinen wissenschaftlichen Blick auf das Thema.
Ich danke für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Wir von GET haben natürlich auch Materialien zur Berufsorientierung. Wenn ihr da mal einen Blick reinwerfen wollt, findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Wir hören uns dann in 3 Wochen mit einer neuen Folge hier bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.